Wie gesagt, auch die natürliche Vernunft und die Liebe zu den Wissenschaften ist gerecht vor Gott, weswegen der Herr Hagar mit ihrem Sohn Ismael in der Wüste überleben ließ, indem er einen Brunnen sind die Entsprechung für tiefe Wahrheiten und Erkenntnisse, die Wasser, tiefe Wasser, für sie auftat, einen Brunnen für sie auftat. Die heutige Menschheit ist in dieser Hinsicht echtes Kind Ismaels, indem sie wissenschaftliche Erkenntnisse an erste Stelle gegenüber den Glaubenswahrheiten rückt. Zumindest ist es im Augenblick so, hier in der westlichen Welt. Dieser Zustand wird heute jedoch gesegnet, damit der Mensch auch über diesen Weg, also über die Wissenschaften, zum Geistigen findet. Denn die reinen Wissenschaften, wenn sie jetzt nicht durch, sagen wir mal, Vorteilsdenken oder so wieder verschmutzt werden, sind ja auch Wahrheiten. Nicht? Und das heißt ja auch, dass auch die Wissenschaften ein Weg sein werden. Wissenschaft und Religion werden sich verbinden. Das heißt, die geistigen und natürlichen Wahrheiten. Aber man wird immer getrennt wissen. Verbinden ist was anderes als vermischen. Dieser Zustand wird heute jedoch gesegnet, damit der Mensch auch über diesen Weg zum Geistigen findet. Die Wüste ist das durch Eigeninteresse bedingte menschliche Verstandesdenken, in dem das reine Wahre verschmachten müsste, wenn nicht Überlebenschancen durch Oasen gegeben wären. Hiermit sind die natürlichen und geistigen Wahrheiten gemeint, die sich uns auch in diesem äußeren Zustand erschließen. Dazu bedarf es eines guten Schützen, nämlich guter Wahrheitskämpfer. Mit den Worten Swedenborgs ausgedrückt, der unwiedergeborene Mensch ist in der Eigen- und Weltliebe und anerkennt nichts Göttliches, welches allein gut ist. Dieser Satz ist deshalb von Bedeutung, weil es nichts Gutes gibt, außer das göttlich Gute in uns und dann aber auch durch uns. Denn wir sollen ja das Gute tun, wie aus uns, wissend, dass es nicht von uns ist, wenn es wirklich gut ist. Denn wir können uns, solange wir im menschlich Vernünftigen sind, einfach, wir können nicht wirklich gut sein, es geht einfach nicht. Unser Vorteilsdenken ist einfach zu stark. Es ist immer, ob bewusst oder unbewusst, immer da. Darum heißt es auch so schön, der kalt berechnende Verstand und der Handlanger die Vernunft, die menschliche Vernunft. Das heißt, wir sehen hier, nur wenn Gott, wenn das göttlich Wahre und Gute in uns eine Heimat findet, eine Wohnung findet und wir aus ihm, wir aus Gott anfangen zu handeln, wissen, dass es göttlich ist und nicht menschlich, erst dann wird die Wiedergeburt real. Vorher ist sie eben mehr oder weniger noch in unseren Vorstellungen, aber es hat uns noch nicht durchdrungen, noch nicht durchsäuert, noch nicht, wir sind es noch nicht. Wir wollen es wohl sein, aber es dauert eben. So ist er Wüste in seinem Denken und Handeln, der Mensch. Doch da ist eine allgemeine Wahrheitsliebe in uns, welche fähig ist, die vereinzelten Quellen, also die Oasen in der Wüste, verborgener Lebenswahrheiten aufzuspüren und nutzbar zu machen. Hier spielen auch die Überreste im Menschen eine große Rolle. Die Überreste ist das, was der Herr schon in uns, als wir noch Kind waren, als wir jung waren, als wir mitleidig waren, als wir einfach auch schon eine religiöse Bildung bekommen haben. Das hat er in uns gelegt und versiegelt. Und er holt es dann hervor, wenn wieder ein Schritt in die Wiedergeburt möglich ist. Das heißt, das sind auch solche Quellen in uns, solche Oasen, die dann ganz plötzlich eine Rolle spielen. Plötzlich erinnern wir uns, plötzlich reagieren wir, plötzlich ist da eine Möglichkeit. Ich hatte ja vorhin nicht umsonst auch mal etwas aus meinem Lebensweg gesagt. Und als dieses Wort Swedenborg erwähnt wurde, da ist auch angeklungen, das glaube ich, Schweden an sich.
Natürlich. Ja.
Und ich war als Kind 1,5 Jahre in Schweden. Ich war ein Nachkriegskind. Mhm. Damals war es sehr schwer mit dem Überleben und so weiter. Und damals gab es so einen Länder, die nicht vom Krieg so betroffen waren, haben Kinder aus Kriegsländern eine Zeit lang aufgenommen, um sie ein bisschen zu päppeln oder so. Und da hatte ich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und auch das hat ja eine Rolle gespielt. Ich habe da sehr viel Liebe und sehr viel Fürsorge und sehr viel Ordnung und sehr viel positive Aspekte in meinem Leben gefunden. Und das ist auch angesprochen gewesen, schon alleine durch diesen Namen. Nicht? Also man sieht hier, wie Dinge plötzlich herausgeholt werden, Wege schon angelegt werden, wo noch kein Mensch an irgendetwas denken würde. Und plötzlich geschieht eine Umkehrung. Nicht? Also solche Dinge passieren jedem, denn jeder Mensch wird dahin geführt. Es sei denn, er will es ausgesprochen nicht. Wäre ich bei meinem Unglauben geblieben, den ich ja über Jahrzehnte gepflegt hatte, dann wäre ich auch heute noch unglaublich. Ich hatte die Möglichkeit zu entscheiden. Aber ich war immer ein Wahrheitssucher. Ich bin ein Schütze, ein fast doppelter Schütze eigentlich. Das heißt, es war mein Weg über diesen Weg. Andere Menschen gehen andere Wege. An manchen markanten Versen können wir leicht erkennen, dass die Namen Zustände bedeuten. Der Vers, nimm deinen einzigen Sohn und opfere ihn, scheint erst einmal unverständlich mit unserer menschlichen Vernunft. Wenn nicht gar schockierend, Abraham soll seinen heißgeliebten Sohn, er wird sogar hier sein einziger genannt, Gott als Brandopfer auf einem Berg im Lande Moria darbringen. Brandopfer von Tieren waren durchaus üblich, sogar Menschenopfer für heidnische Götter. Aber welches Interesse sollte der Gott Abrahams, der ihm eine große Nachkommenschaft verheißen hatte, an diesem Opfer haben? Im Allgemeinen wird so argumentiert, dass Abraham unbedingten Gehorsam leisten sollte und das eben zeigen. Der wahre Zusammenhang erschließt sich erst durch den inneren Sinn, welcher der äußeren Handlung zugrunde liegt. Um diese Opfergeschichte zu verstehen, wäre erst einmal zu klären, was Opfer bedeutet, was das Land Moria ist und was Berg heißt. Das Brandopfer stellt hier das Erbrennen unserer Neigungen zum Guten, dem die Tiere entsprechen, oder zum Wahren, dem die Pflanzen entsprechen, aus Liebe zu Gott dar. Die äußerlich vollzogene Handlung bildet die innere vor. Das Land Moria ist das spätere jüdische Reich. Und der Berg in diesem Lande ist genau derselbe, auf dem Salomo später den Tempel errichtete und der allgemein eines jeden Menschen Herzen darstellt. Aus diesen Angaben sieht man schon die Bedeutung der Geschichte. Abraham war gehorsam, seinen geliebten Sohn Isaak wirklich zu opfern. Er war bereit, das zu tun, was Jehova Gott später tatsächlich als Jesus Christus vollzog, indem er sich in seinem menschlichen, dem Gestalt gewordenen Gott am Kreuze hingab. Abraham entspricht ja dem Herrn, entspricht ja Gott und seiner Menschwerdung auch in uns und nicht nur in der großen Zeit der Zeiten. Denn würde er nicht in uns auch Mensch werden, würde eine Wiedergeburt in uns nicht möglich sein. Also wir sehen, dass diese Opferung auf die Opferung des Herrn selbst zielt. Diese Begebenheit zeigt in ihrer Entsprechung, dass Abraham wirklich den Herrn vorbildet, welcher dessen Opferbereitschaft und Tod demonstrierte. Und er wieder bezeichnet die göttlichen Wahrheiten. Der Widder, der dann ja stattdessen geopfert wurde. Nach dem Vers, da erhob Abraham seine Augen und sah, und siehe, ein Widder, hinten festgehalten im Dickicht mit seinen Hörnern. Und Abraham ging hin und opferte ihn zum Brandopfer anstatt seines Sohnes. Die Bedeutung wird langsam klar. Die Wahrheiten, die Abraham zwischen Kadesh, also die Neigung, so inwendig waren, und Schur, das aus dem Wissen hervorgehende Ware, als Fremdling zu Gera, also der geistige Unterricht heißt das, erlernte und liebte, sind nicht das wahre Leben und Ziel, sondern nur eine Station auf dem Weg. Deshalb sollten sie einem höheren Zweck geweiht werden. Und Isaak stellt die Frucht dieses Zustandes dar. Ich wiederhole das jetzt nochmal, weil ich jetzt immer noch die Bedeutung von Kadeschur und Gera wiederholt habe, weil es wird dann auch so ein bisschen schwer zu verstehen. Die Bedeutung wird langsam klar. Die Wahrheiten, die Abraham zwischen Kadesh und Schur als Fremdling zu Gera erlernte und liebte, sind nicht das wahre Leben und Ziel, sondern nur eine Station auf dem Weg. Deshalb sollten sie einem höheren Zweck geweiht werden. Isaak stellt die Frucht dieses Zustandes dar. Töten heißt in der Bibel nicht das Leben nehmen, sondern in einen neuen Zustand überleiten. Deshalb auch, wenn wir die Heilige Schrift und diese vielen Kämpfe und Tötungen und so weiter lesen, muss man auch immer denken, dass es immer wieder neue Zustände beschrieben werden. Jetzt noch ein kleiner Text zu Sarah, der Frau Abrahams, wobei die Zahl der Lebensjahre Sarahs mit 127 angegeben wird. Sarah starb heißt, dass der Zustand der Neigung zum göttlich Wahren erfüllt ist und in einen neuen Zustand übergeht, also stirbt. Sarahs Entwicklung reicht vom nur wissensmäßig Wahren zum inneren Erkennen der göttlichen Wahrheiten. Auch dieser Zustand unterliegt Veränderungen und findet seine Fortsetzung im Sohn, also in Isaak, der die geistige Kirche vorbildet, die geistige Kirche. Man sollte vielleicht noch sagen, Abraham bildete die himmlische Kirche vor, Isaak die geistige und Jakob die natürliche. Swedenborg schreibt betreffend Sarah: Es waren hier die Lebensjahre Sarahs, im inneren Sinn die Zeiten und Zustände der Kirche betreffend der göttlichen Wahrheiten, welche vorangegangen waren. Wir haben ja schon gesagt, dass 10 die Vollzahl ist. 2 mal 10 auch das Volle, 100 die Potenzierung. 7 die heilige Zahl, 7 das Heilige, nach den himmlischen Geheimnissen 2904. Aber man kann es noch ein bisschen aufschlüsseln nach Swedenborg. 100 Jahre und 20 Jahre und 7 Jahre. Und dass dies ihre Fülle war, erhält aus der Bedeutung von 100, welche das Volle bedeutet, von 20 oder 2 mal 10, welche auch das Volle ist, und von 7 eben, welche das Heilige ist. Bei Swedenborg wird auch die innere Verbindung des Menschen mit dem Herrn als Kirche bezeichnet. Das ist eigentlich das Wesentliche der Lehre Swedenborgs, dass eine Kirche nicht eine Institution ist, in dem Sinne, wie wir es so mehr als äußere Kirche kennen, sondern immer die innere Verbindung des Menschen mit dem Herrn bezeichnet. Das ist die Kirche. Vielleicht könnte man noch sagen, bevor das jetzt ein kleiner neuer Absatz ist, nach Swedenborgs Lehre haben die Entsprechungen verschiedene Ebenen. So bedeutet die Abrahamsgeschichte nicht nur die innere Entwicklung des Menschen, sondern auch die Zustände und Veränderungen der Kirche, also auch der äußere Kirche, der Kirche überhaupt. Nicht? Also Adam war die erste Kirche, könnte man sagen, und dann Noah, die alte Kirche, und dann die jüdische Kirche als eine vorbildende Kirche, dann die christliche Kirche und so weiter, und dann die neue Kirche. Das ist das, was durch Swedenborg uns gegeben wurde und das, was wir hier als neue Kirche bezeichnen. Und die neue Kirche wird nicht mehr abgelöst werden von einer weiteren Kirche nach den Aussagen Swedenborgs, weil sie eine innerlich geöffnete Kirche ist. Der innere geistige Sinn ist schon geöffnet. Und es wird also eine lange Phase geben, wo die ganzen Entsprechungen, so wie sie uns vorliegen, dann nicht nur rein allgemeine Entsprechungen sind, sondern auch besondere, so dass sich der einzelne Mensch auch in ihr wiederfinden kann. Aber das sind dann die nächsten 2000 Jahre. Nun beginnt eine neue Etappe der Entwicklung. Es ist die Periode Isaaks, der neue Akzente setzt. Vorher kauft Abraham aber noch ein Land von den Hethitern, um Sarah dort zu begraben. Diese Handlung stellt dar, wie das göttlich Wahre, vorgebildet eben durch Sarah, vom Herrn, vorgebildet durch Abraham, vorsorglich als Same in einen neuen Zustand, vorgebildet durch die Hethiter, welche nach Swedenborg noch aus der alten Kirche, nämlich dem Guten aus der Liebtätigkeit stammen, eingebettet wird. Hier wird also der Same, der göttlich Wahre, eingebettet in das, was noch da ist, nämlich das Gute, das die Hethiter darstellen. Das ist eine neue Etappe, eine neue Verbindung, Es wird in das Gute eingelegt. Das ist das Wesentliche daran. Und wieder ein neuer Vers. Danach begrub Abraham Sarah, seine Frau, in der Höhle des Ackers in Mechpela, östlich von Mamre, das ist Hebron, im Lande Kanaan. Das werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Hier nur so weit. Der gute Acker ist das Gute unserer Seele. Und östlich von Mamre zeigt in Richtung zum Aufgang des Herrn. Zum Verständnis des Ganzen sei hier nochmal ein Zitat aus den himmlischen Geheimnissen gebracht. Mit der Wiedergeburt des geistigen Menschen verhält es sich so. Zuerst wird er unterwiesen in den Wahrheiten, welche dem Glauben angehören. Und dann vom Herrn in den Neigungen zum Wahn gehalten. Also jetzt in meinem Falle, das ist jetzt ein paar Jahrzehnte her, bin ich immer in der Neigung zu Swedenborg, zu Ausführungen und aber auch zu Lorbers, immer wieder gehalten worden. Hätte ja auch sein können, dass ich irgendwann mal sage, nun reicht es aber auch, jetzt ist gut, also so. Nein, man wird also gehalten. Das Gute des Glaubens, welches Liebtätigkeit gegen den Nächsten ist, oder eben Nächstenliebe, wird ihm zugleich eingeflößt. Aber so, dass er es kaum weiß, denn es ist verborgen in den Neigungen zum Wahn. Ich hatte ja vorhin ausgeführt, dass der Herr ja wie ein Dieb in der Nacht kommen muss. Dass mit unseren Neigungen, mit dem Guten, da muss er extrem vorsichtig sein, damit wir nicht alles über Bord werfen. Dies zum Zweck, damit das Wahre, welche Sache des Glaubens ist, verbunden werde mit dem Guten, welche Sache der Liebtätigkeit ist. So wird das Wahre dem Guten eingepflanzt. Und wenn dies geschieht, eignet sich der Mensch das Gute des Lebens an, gemäß dem Wahren, welches eingeflößt worden ist. Und auch das ist sehr wichtig, dass es gemäß dem Wahren, denn viele Menschen halten ja was für gut, was nicht unbedingt gut ist. Und deshalb, es muss hier schon eine solche Verbindung des Wahren mit dem Guten hergestellt werden. Wir wissen ja, der Herr selbst ist ja die Liebe und die Weisheit oder das Gute und Wahre, unterscheidbar eins. Unterscheidbar eins, auch sehr wichtig. Unterscheidbar eins, also nicht Kuddelmuddel. Hier auch himmlische Geheimnisse 29, 79. Hier sehen wir den Übergang von einer Lebensepoche in die andere. Die Eigenschaft Sarah, also die Neigung zu den göttlichen Wahrheiten, wird in den guten Boden der Seele gelegt und harrt dort der Auferstehung in einen höheren Zustand. Wenn man sich diese ganzen Zusammenhänge vor Augen hält, sieht man staunend, was uns die Heilige Schrift in Wirklichkeit sagen will. Und wie der Herr unablässig das große Ziel unserer Wiedergeburt vor Augen hat und vorantreibt, und zwar bei jedem einzelnen Menschen dieser Erde. Ich danke fürs Zuhören.